BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute wieder mit der Edith Schuhwalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, Erdäpfelbangerl, Rupfhauben oder Hollerkirchel, das sind alles alte bayerische Gerichte, aber bei denen wissen halt viele gar nicht mehr genau, wie man die eigentlich macht. Und aus diesem Grund ist bei BR Heimat immer wieder unsere Expertin für alte bayerische Gerichte zu Gast, die Sabine Zellhuber aus dem Rottal. Heute erklärt sie uns, wie man eine Rollgerstensuppe macht, aber wir ratschen auch über die Fastenzeit, über traditionelle Fastenspeisen und wir erfahren auch von ihr, warum Flusskrebse, die wir ja heute als kostbare Delikatesse kennen, früher eigentlich mehr bei den einfachen Leuten auf den Tisch gekommen sind. Habe die Ehre, am ersten Dienstag in der Fastenzeit mit der Sabine Zellhuber, unserer Expertin für alte bayerische Gerichte. Herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass wir wieder beieinander sind.
Edith, grüß dich. Ich habe mich auch schon so gefreut, dass ich wieder kommen darf.
Fastenzeit, jetzt gerade war unser Technikkollege da, der hat gleich ganz schuldbewusst auf sich selber geschaut und hat gesagt, Fastenzeit ist jetzt nicht so ein schönes Thema. Aber ich finde es total interessant, wir haben kürzlich über eine Umfrage berichtet, da ist rausgekommen, also ganz eine aktuelle Umfrage, dass das Fasten in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Also 2013, da haben noch gut die Hälfte der Befragten gesagt, also das Fasten, das ist ganz was Sinnvolles. Und inzwischen sind schon 70% und ganz interessant, bei den unter 30-Jährigen sogar 85%. Jetzt unter 30 kennen jetzt mir nimmer ganz dazu.
Grad
heute nimmer. Aber wie hältst du denn du mit dem Fasten selber, Sabine?
Ja, Fasten ist heuer ein ganz heißes Thema. Also grundsätzlich verzichte ich ganz bestimmt auf Süßigkeiten.
Immer in der Fastenzeit.
Immer in der Fastenzeit, genau. Süßigkeiten wird verzichtet. Und was mein großes Fastenthema eigentlich ist, was mich zwar überhaupt durchs Leben begleitet, jeden Tag eine gute Tat zugunsten eines anderen.
Mhm. Ein altes Pfadfindermotto ist ja das eigentlich,
ja,
das oder?
Ja, weiß ich gar nicht. Ja. Und heuer hat es mich ja ganz besonders, weil zwei von meinen drei Kindern heiraten und ich pass halt nicht ins Dirndl gewohnt rein.
Oh.
Also werde ich die Fastenwirtschaft heuer ein wenig ausweiten müssen. Mhm. Also ich bin schon gut dabei.
Und keine Süßigkeiten heißt auch kein Kuchen dann oder bloß keine gekauften Süßigkeiten, Gurtel, Schokoriegel, solche Sachen?
Wenn ihr zu Besuch kommt zu uns, dann mache ich vielleicht auch mal einen Kuchen oder so, weil am Sonntag, weißt du, da darf man.
Mhm. Ach so, ja.
Der genau. Sonntag ist ja der Pausetag, der Fresstag sozusagen. Aha. Aber letztes Mal, da habe ich dann auch keinen gegessen. Oder ich habe einen Kochkurs jetzt gehabt, letzte Woche für Schmalzgebackenes. Und da habe ich mich auch ganz, ganz stark zurückgenommen. Da habe ich nur einen Rotnudel gegessen, weil der ja sauer zu der Suppe gehört. Gell?
Aber da ist ja eigentlich nicht viel Zucker drin, oder?
Nein.
Das ist eigentlich mehr wie ein Brot fast.
Das ist ähnlich wie ein Brot, wie die Schuxen in Oberbayern so ungefähr.
Also genau. Bei der Umfrage haben 75% gesagt, sie verzichten auf Alkohol während der ganzen und gefolgt von Süßigkeiten. Und 50% haben gesagt, sie essen während der ganzen Fastenzeit kein Fleisch.
Fleisch gibt es bei uns relativ wenig in der Familie.
Ich schon.
Gibt es eh schon relativ wenig. Wir machen wir selten ein Fleisch und wenn dann ein sehr hochwertiges und nicht mehr so viel. Wir essen eigentlich halten wir uns mehr kulinarisch, da ich ja sehr regional unterwegs bin, an die Fastenbräuche von früher, ohne dass man jetzt groß drüber nachdenken muss. Das heißt, Maispeisen, die gehen die Monatswahl ein wenig schwerer runter. Gell? Aber es gibt noch einen Kürbis, es gibt Kartoffeln, es gibt das Wintergemüse noch, das wir ja dann auch in der Rollgerstensuppe drin haben.
Genau, da reden wir in der zweiten Stunde.
Ja, genau, aber wir haben zum Beispiel momentan ganz wenig, wenn überhaupt, eine Wurst daheim. Und ja.
Genau.
Es geht, keine Frage, und es geht da besser.
Dazu sagen, dass du mit strengen Fastenregeln aufgewachsen bist?
Ich persönlich eher nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, an das, was ich mich am meisten als Kind erinnern kann, war Nudelsuppen, weil einfach bei uns nicht viel gegeben hat. Meine Mama hat nicht viel Geld zur Verfügung gehabt. Nudelsuppen im Herbst dann halt Schwammerl auf dem Ding und Kartoffeln. außer in der Fastenzeit. Ein Karfreitag und ein Aschermittwoch, da hat es einen Fisch gegeben. Und durch das ist das eben ein kulinarischer Festtag.
Ja, so kann es auch funktionieren.
Ein Fisch oder ein Kartoffelsalat, gell, mit Gurken oder Endivi drin. Jetzt war das eher, ja, nicht so der große Fastentag, sondern für mich persönlich, nachdem es bei uns nicht oft einen Fisch gegeben hat, eher so ein war's bisschen ein schlimmer ein Festtag. Ja. Und in der Fastenzeit hat es auch meistens einen Brathering einmal gegeben, den, wo wir in der Schüssel von der Grammerin geholt haben, aus der großen Büchse. Mhm. Und somit hast du auch wieder etwas gekriegt, was du so nicht gekriegt hast. Mhm. Gell?
Es sollte ja auch was Besonderes sein. Also das, was man immer hat, sollte man nicht essen. Dann richtig. Ist doch auch okay, dass man mal absolut. Das, was man sonst nicht hat, schon einmal isst.
Und schon hat man es trotzdem im Bewusstsein, weil halt Fastenzeit ist.
Mhm. Gell? Sehr interessant habe ich gefunden, weil heuer geht es ja so zufällig zusammen, dass gleichzeitig mit der christlichen Fastenzeit genau. heute der Ramadan
ja,
begonnen.
Genau. Am gleichen Tag, gell?
Ja, genau. Da hat bei uns im Programm ein Imam gesagt, also im Ramadan ist auch ein ganz wichtiges Fasten, da geht es nicht bloß um Essen und Trinken, sondern dass man auch keine schlechten Gedanken denken soll. Man sollte auf die schlechten Gedanken verzichten. Haben wir gedacht, das ist eigentlich was Interessantes, das kann man sich merken.
Und ich denke mir aber, das war ja früher schon so, da hat es ja auch immer geheißen, das innere Fasten. Ich habe da mit einem guten Freund von der Familie, mit einem Diakon geredet. Auch früher war es schon so, dass das positive Denken gegenüber seinem Nächsten ein ganz ein wichtiger Bestand von der Fastenzeit ist. Und ich glaube, da haben wir so gar nicht so weit entfernt, weil wenn man positive Gedanken hat, dann ja, ist auch die Reinigung der Seele ein bisschen.
Ja, genau. Also es geht auch um die innere, also der Körper, aber auch die Seele, das gehört ja alles zusammen.
Ja.
Und dann kann man das ja wirklich ein bisschen rausheben. Ich glaube, das denke ich mir manchmal, dass früher die Unterschiede zwischen die verschiedenen Jahreszeiten, die Festtag, die Fastenzeiten, da die sagen, das war früher vielleicht ausgeprägter wie heute, oder? Heute müssen wir immer darauf achten, dass nicht jeder Tag gleich ist und 7 Tage in der Woche und 24/7, sagt man immer, muss man aktiv sein und fleißig sein und Leistung bringen. Und das, glaube ich, war früher ein bisschen...
Das macht ja meiner Meinung nach die Menschheit kaputt. Das macht das Miteinander kaputt, dass man immer Gewehr bei Fuß sein muss, oder wie man da gesagt hat. Gell?
Ja.
Und mein Mann hat da mal ganz was Schönes gesagt. Er hat gesagt, man kann einen Berg aufgehen, schneller, langsamer, irgendwann ist man aber dann muss man wieder runter.
Ja.
Okay.
Genau.
Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was mich in der heutigen Zeit ja mich persönlich schon fast, ich möchte nicht sagen belastet, aber sehr stört, dass man nicht mehr so mit den Jahreszeiten lebt und auch die Geschwindigkeit und das, die Erwartungshaltung. Und jetzt kommt das auch noch, dass man mir Pillenknick-Kinder da haben, gell? Dass wir mir so viele haben, die jetzt in die Rente gingen und die Jungen, die es wieder schaffen sollen, jetzt sollen die nachschneiden, die müssen die Angst kriegen.
Gell? Also es ist früher bestimmt rein körperlich viel härter geworden wie heute.
Mit Sicherheit.
Aber der Zeitdruck, glaube ich, war früher vielleicht nicht so groß. Außer wenn das Gewitter am Himmel gestanden ist und es heirein müssen.
Dann hat man sich schicken müssen.
Ja, genau. Aber es ist auch mal, war einmal Winterzeit, dann ist es mal ein bisschen ruhiger abgegangen.
Weil man hat ja nicht so viel Brennmaterial gehabt. Wenn es finster war, hat man aufhören müssen. Gell, man hat ja Kerzen, hat man schon einmal gehabt, aber wenn die gut war, die hast du ja einteilen müssen. Dann haben sie einen Lamperl gehabt, aber auch das hat man, das Petroleum hast kaufen müssen. Gell, oder dann haben sie einen Heizerl gehabt, aber dann war der Tag gut und dann ist die Winterruhe sowieso eingetreten.
Ja, dann hat er mal Ruhe sein müssen.
Ja, genau.
Dienstagvormittag, wir sind in der Fastenzeit und darum geht es natürlich mit unserer Expertin für alte bayerische Gerichte heute auch um typische Fastenspeisen. Sabine, oft waren ja die Fastenspeisen Mahlspeisen wahrscheinlich, oder?
Ja, also in der Fastenzeit hat man unbedingt mehrere Mahlspeisen gegessen, weil was man immer gehabt hat und wirklich ein Jetzheisel fast gehabt hat, das war Fett, Ohr und Mehl. Okay. Am Anfang hat man ja viel Roggenmehl gehabt und dann ist man halt ein bisschen am Weizen übergegangen oder dann später haben halt auch andere Mehle wieder publik geworden. Ansonsten, meist hat zum Beispiel ein Augsburger Kochbuch gegeben mit 60 verschiedenen Suppensorten, ein Fastenkochbuch. Also war da mit Sicherheit Suppen was ganz was Wichtiges. Was ich gelesen habe, was ich noch nicht probiert habe, ist das ganz oft eine Krebssuppe ja auch gewesen.
Eine Krebssuppe.
Die Krebssuppen, genau.
Ui, das klingt aber noblig, darf man sagen.
Klingt noblig, ist aber sonst eher auch so ein armes Leidessen gewesen, weil das hat man halt einfach, wie bei einem Schwammerl zu hören, das haben sie halt vom Wasser aus da gehen. Wir, wenn wir heute wo hinfahren in einen Fachhandel für Fischgerichte, dann können wir uns vielleicht noch ein Krebsfleisch kaufen.
Okay, also ein Flusskrebs ist jetzt nicht was, was man sagt, heute müssen wir ein bisschen Sporn einkaufen.
Heute kaufen wir uns einen Flusskrebs, genau so ist es. Ja. Und da hat es dann natürlich die verschiedensten Einlagen gegeben von den kleinen Gnädel, die wo entweder in der Suppe gekocht worden sind oder vielmehr im Salzwasser oder im Schmalz nachher. Mhm. Also ich mache auch ganz viele verschiedene Arten von Knädelzeig, sage ich jetzt einmal, die sie ganz klar mache und im Schmalz mache, wie der Bochene Leberknäl praktisch, als Suppeneinlage.
Mhm, interessant. Aha.
Und das sind natürlich, das war ganz was Wichtiges.
Du sag einmal nochmal, entschuldige, Sabine, mit den Krebsen, weißt du das noch, wo wirklich Flusskrebse gefangen worden sind? Oder kennst du noch jemanden, der wo das noch erlebt hat?
Ich weiß noch, dass der Opa Krebsen heimgebracht hat. Die haben, mein Vater hat auch noch Krebsen gefangen und mein Stiefvater, der weiß das selber noch ganz gut, weil der hat mir jetzt erst erzählt, weil ich gesagt habe, Hans, wir waren das sonst, gell? Dann hat er gesagt, ja, er ist mit zwei Freunden alle am Bach runtergegangen und da haben sie genau gewusst, bei den einen Bach, da hat es mehrere die kleinen Krebsen gegeben und die Feuerkrebsen, die Gressen, die hat es an einem anderen Bach gegeben und da war er mit den zwei Freunden, er und noch einer haben Krebsen außer da und der dritte hat sich nicht eingelangen traut, der hat über einen Eimer halten müssen und mit dem Steckerl aufpassen, dass sie nicht rausgegangen.
Haben die zwickt auch eigentlich noch?
Halt. Nein, das war nicht so schlimm, hat er gesagt. Aha. Die haben natürlich schon, aber nicht so, dass die jetzt... Okay.
Und haben sie verkauft noch? Oder was?
Nein, haben die haben es nicht verkauft. Da sind sie dann zu dem einen Freund hingegangen, die haben keinen Bauernhof gehabt. Bei einer daheim, da war das gar nicht so, die Sauerei hat es gar nicht so erwünscht, sondern da haben sie bei den anderen Freund gewesen. Und der hat die Mama gekocht und dann haben sie es ausgezudelt.
Mhm,
okay, und die waren froh, dass sie Krebsen erwischt haben. Mhm.
Und die Bauern waren gar nicht so, die haben es gar nicht notwendig gehabt.
Sozusagen. Nein, da ist es eh gewesen bei vielen Bauern, da hat es ja jeden Tag einen Schweinsbraten gegeben. Außer noch natürlich in der Fastenzeit. Okay. Mei, und was hat man noch gehabt in der Fastenzeit natürlich? Das, was heute halt im Keller noch da war. Also bestimmt ganz, ganz viele Kartoffelgerichte.
Ja.
In jeder Art und Weise. Oder ein gestickelte Mill und Kartoffeln. Also da reden wir jetzt nicht von Pommes, die hat kein Mensch kennt, gell? Sondern das sind meistens
eher Kartoffeln und Butter hat es bei uns öfters
Kartoffeln und Butter, genau,
Gutes.
Das ist ein gutes.
Ein Salat dazu, wie es später war.
Genau, aber oder um dann Zeit, später halt einfach von den Kühen, Quark oder alles, was Milchprodukte hergegeben hat. Gell? Und dann hat es die saure Suppen gegeben, einfach, wie gesagt, von der gestickelten Mill. Gell, da ist ein Einbring gemacht worden und dann ein wenig Süßes auch nicht dazu und ein Salz und Pfeffer. Und ich sage das, ich hab's auch schon gegessen und das ist für was richtig, richtig Gutes. Und die ist kalt gut und die ist warm gut.
Aha.
Ja, so eine Millisuppe, das ist nichts Schlechtes nicht.
Auf der Brennsuppen sagt man ja.
Ist man dahergeschwommen, wenn man nichts gewiss hat.
Was ist denn eine Brennsuppe eigentlich?
Eine Brennsuppe, genau? Das ist ganz einfach aufgossen in Brenn. Mehr ist das nicht.
Also quasi das Mehl
und Schmalz da ist ein Fett drin, da ist ein Mehl drin und das ist, und da hat man keinen Brühwürfel da, sondern da ist ein Salz und Pfeffer vielleicht. Pfeffer, naja, ein Salz reinkommen.
Und Zwiebel auch nicht?
Zwiebel vielleicht, ja, kann sein, wenn man einen gehabt hat.
Sonst hat es ja gar keinen Geschmack. Hat's aber um die Zeit... haben da Zwiebeln noch gekippt oder sind
ja,
sie da schon
haben
rausgewachsen?
Nein, die haben die irgendwie zusammengeflochten. Gell? Ich meine, da hat es massenhaft gegeben. Ich weiß, eine Tante von mir, die ist ja schon lang gestorben, da war mal als Kind irgendwie dort. Die hat einen riesen Garten gehabt, da in Neukäferloh, gar nicht so weit weg. Gehabt. Und die haben ganz viele Zwiebeln geflochten gehabt. Also da ist der Keller, der war recht kalt. Da ist, oder die haben die Erdkeller gehabt, die haben voll gekannt gewesen mit Zwiebeln. Okay. Knoblauch weiß ich, kann ich mich nicht so erinnern, aber Zwiebeln haben die unendlich gehabt.
Und in dem Moment, wo man Zwiebeln in einem Fett anbraten kann, dann hat man einfach schon Geschmack drin.
Dann ist eigentlich Zuppen schon gerichtet.
Ja, genau, gell? Sag ich auch immer. Genau. Also, dass es Leute gibt, die gar kein Zwiebel mögen, das fällt mir immer ganz schwer, dass ich mir das vorstellen kann.
Absolut,
ja. Weil man denkt, das ist so, so eine wichtige Geschmackszutat.
Ja, der ist in mir ein Picasso frisch drin.
Gut mit Zwiebeln anbraten.
Ja, genau. Und ich sage immer, wenn man eine Suppe macht, wenn es eine Nudel Nudelsuppen ist. Da kannst du jetzt ein Wasser hinstellen, kannst jetzt also ein Brühwürfel rein da und manche schmeißen die Nudel rein, dann ist es eh schon verloren oder die Nudeln kochen. Aber wenn du davor richtig schön Zwiebeln anrest und dann gehst du auf. Mhm.
Ah, gleich ganz was anderes.
Und eine alte Gelbe war mein Covid.
Ja, klar.
Es ist ja so.
Die kann ja schrumpelig sein, weil bei Schrumpelig fällt ja bloß das Wasser. Aber der Geschmack ist drin. Ja. Der Geschmack ist sogar noch konzentrierter.
Genau. Ja. Und was halt natürlich sonst auch war, jetzt vielleicht nicht so in der Fastenzeit, dass halt die wirklich auch jetzt mehr ausgekocht haben. Mhm. Also heute haben ja die Knochen, wenn du heute ein Rindfleisch kaufst oder so, ich meine, ich kaufe es jetzt vom Hof weg, weil das Weidetiere haben, dann hast du
da ja auch. Dazu.
Magst du die Bohnen?
Ja, freilich.
Ja, freilich mag ich Bohnen. Okay? Dann hast du die Magbohnen, da kannst du schon wieder Magklößchen machen und das Hundertste und das Tausendste. Mhm. Und dann kann der Hund noch einlutschen. Okay? Genau, da ist alles hergenommen worden.
Genau, in der Fastenzeit hat es natürlich keine Knäherlsuppen gegeben. Sondern
natürlich nicht. Nein.
Du und Sabine, was ist jetzt eigentlich bei den Mahlspeisen, sage ich jetzt mal die klassischen, die wo man heute überall auch noch kriegt oder selber auch macht, wie der Kaiserschmarrn und Pfannkuchen, Dampfnudeln, das wird ja alles mit Weizenmehl gemacht. Mhm. Hat man früher auch, hat's auch Mahlspeisen aus Roggenmehl gegeben?
Es hat hauptsächlich Mahlspeisen aus Roggenmehl gegeben, weil die Leute haben da schon zum Mahlen gefahren mit ihren Roggen. Okay. Mhm. Und dann haben sie einen fein mahlen lassen und einen grob. Der grob gemahlene Roggen, der ist für Viecher ein wenig hergenommen worden oder fürs Brot, weil es gibt ja, und der feine, der ist für Mehlspeisen hergenommen. Mhm. Früher hat es ja die Dampfnudel, wo man heute weiß, oder auf der Hütte die, heißen sie die?
Rohrnudeln?
Nein, die, wo mit Zwiebeln gefällt haben.
Was gibt es noch? Jetzt weiß ich es nicht.
Die Germknödel.
Germknödel, genau. Jetzt, das ist mehr was Österreichisches.
Habe ich nicht so, ja, genau, die habe ich nicht so auf dem Schirm. Aber da hat man das alles mit Roggenmehl gemacht.
Die haben wir mit Roggenmehl
gemacht. Man hat ja auch keine Hefe gehabt, damals, also lange Zeit, später dann schon. Die hat man von der Brauerei geholt, sondern man hat eine Ura genommen. Also eine Ura, das ist praktisch der Sauerteig.
Ach, okay.
Da hat praktisch so ein Dampfnudel wirklich. Da ist immer ein Ura da gewesen. Da hat es extra Haferl gegeben. Die haben einen Deckel gehabt mit einem Loch, da, da wo ein Kolifi drin war. Und da ist das alles gefordert worden. Und dann ist da reingeschaut worden, ob er schon geht. Mhm. Und der nächste ist schon wieder vermehrt worden. Und der andere ist hergenommen worden wieder für Duranull. Weil die hat es ja fast jeden Tag gegeben dann.
Statt dem Brot dann oder zum
Nein,
Kaffee?
Nein, das ist
oder
schon eine Mehlspeise gewesen. Mhm. Nein, statt dem Brot nicht. Es hat ja wirklich später dann Dampfnudel gegeben und es hat ja in der armen Zeit Hefe gegeben, wo es jeden Tag auf die Nacht Dampfnudel gegeben hat. Mhm. Okay? Jeden Tag.
Mhm. Wo man jetzt Brotzeit machen dann mit Käse und Wurst.
Ja, haben die bestimmt auch gehabt, aber da hat es am Winter durch, hat es jeden Tag auf die Nacht Dampfnudel gegeben. Mhm. Das haben sie einfach gehabt, sie haben das Mehl gehabt, sie haben das Ura gehabt, sie haben den Müll gehabt, weil ein, zwei Kühe waren da, also bei meiner Oma waren es zwei. Und das Fett, das haben sie gehabt, vom Butterrühren.
Genau.
Und somit hat es auch null gegeben.
Mhm. Okay. Ich habe ein bisschen nachgedacht, also was hat es denn eigentlich für fleischlose Gerichte, was wirklich regelmäßig gegeben hat, was ich zuerst schon gesagt habe, also Kartoffeln mit Butter, ganz was Einfaches. Genau. Oder mit Ohren natürlich.
Absolut.
Oder mit Spinat, wenn es Sommer war, um die Zeit natürlich noch nicht. Und dann hat es bei uns nie Spiegeleier gegeben, sondern bei uns hat es bloß Ochsenaugen gegeben.
Auf alle Fälle, Ochsenaugen.
Genau. Und Rührei hat es auch nicht gegeben, sondern eingeschlagene Ohren, hat man da gesagt.
Ja.
Das ist mir erst wieder eingefallen, wo ich jetzt über unsere Sendung nachdenke. Ja, genau, wir haben doch keine Rühreier gegessen.
Nein, bei uns das eingeschlagene Ohr, das weiß ich jetzt nicht, das mag sein. Aber das habe ich nicht so wahrgenommen. Aber wenn wir bei der Oma haben, Kinder mit Ochsenaugen, war da jeder gewusst, was das ist.
Und Rührei hat es auch gegeben. Hat sie das Wort Rührei benutzt? Hm.
Das kann ich da jetzt. Also ich weiß, meine Mama, die hat dort, also bei uns gibt es auch Rühreier.
Schon.
Okay?
Ja, heute gibt es auch bei uns Rühreier.
Ja, genau.
Das mal. Also eine ganz besondere Fastenspeise, Flusskrebs, haben wir schon gesagt, was heute so eine Delikatesse ist, ist natürlich auch der Biber.
Alles, was sich im Wasser bewegt.
Habe die Ehre, am Dienstagvormittag mit unserem Gast aus dem Rottal, der Sabine Zellhuber, die BR-Heimatexpertin für alte Gerichte. Und Sabine, es gibt ein paar alte Gerichte, die hast du tatsächlich nur noch als Rezept, aber nicht selber erlebt. Und da gehört der Biber dazu.
Ja, genau.
Verzeih genau. mal, wie das war mit einem Pfarrer, mit dem Biber, was dir
also
da noch verzeiht worden
ist.
Also ich
auch immer natürlich auch so auf Recherche gehen. Und der Hans, mein Stiefvater, der hat mir verzeiht, wie er ein Bub war, ein kleiner. Da hat er Pfarrer, also bei uns ist auch der Pfarrhof da und das war eine Landwirtschaft. Und auf der einen Seite hat sich der Pfarrer tatsächlich in so ein Basseng drin, hat sich der Biber gehalten, dass er in der Fastenzeit etwas zu essen hat.
Wahnsinn.
Ja, genau. Und die haben den, da muss es so super gute Zubereitungsformen geben fürs Biberfleisch. Ich meine, heute darf man ja nicht mehr.
Er ist geschützt, aber es gibt manchmal eine Sondergenehmigung, dass man sagt dann entnommen werden darf. In Wirklichkeit wäre er gefangen und erschossen.
Genau, genau. Und eine sehr eine Zeit ist scheinbar jetzt, das weiß ich aber nicht gewiss. Also bitte nicht auf Biberjagd gehen.
Nein, sowieso
Nein,
nicht.
Auf keinen Fall. Da gibt es nämlich extra Spezialisten. Und von meiner besten Freund, der Mann, der ist Jäger, der ist auch ein Biberbeauftragte, nennt man das, von einem Sohn. Und wenn der Schossi sagt, jetzt darf man einen Biber wecken, dann wäre ich freundlich fragen, ob ich einen kriege, weil ich das natürlich dann ausprobiere.
Also du hast Rezepte praktisch für verschiedene Teile vom Biber, die wo du dann gerne ausprobieren willst. Ich sehe schon Blitzen in die Augen.
Ich bin auch schon ganz scharf drauf, weil ich habe ja früher selber Putten gefordert und wir haben die Mägen und die Herzen und so ein Mung von einem Geflügel, das ist ja auch ein ganz, ganz ein harter Muskel.
Ja.
Und den habe ich ganz, ganz fein geschnitten. Die Herzen auch, aber die kannst du ja so auch machen. Und hab das eingeborzt und hab ein Ragout gemacht. Und das war wie ein Carpaccio, habe ich die dünn geschnitten. Mhm. Okay? Und ich sag dir was, das war das beste Ragout, was ich mein ganzen Leben gegessen habe.
Mhm. Ja, da jetzt brauchst du schon ganz schön viel, dass das
da musst fleißig sein.
Weg,
da musst du ein wenig fleißig sein den Tag. Und da gern der Finger weh, aber der Genuss ist wert.
Ich sag's, wie es ist. Wie, mit was hast du das eingeborzt?
Das habe ich in einer Rotweinbeize.
Ah ja.
Genau, in einer Rotweinbeize. Genau, die habe ich dann mit hergenommen. Praktisch ein bisschen wie ein Rehragout habe ich das gemacht. Und so stelle ich mir zum Beispiel das Biberschmanzel für.
Also das ist ja so ein Schild praktisch.
Genau. Und ich sage, da muss man reinschauen.
Ich habe gar nicht gewusst, dass man das auch gegessen hat. Ich habe mir halt vorgestellt, das Fleisch hat man halt gegessen.
Ja, aber der Muskel, der ist eine Bewegung drin hat, der wird da mit Sicherheit, und so stelle ich mir vor, ich habe ihn noch nie gesehen, ich stelle mir den vor wie einen Geflügelmung. Also einen ganz einen harten, festen Muskel.
Und fürs Fleisch hast du auch schon Vorstellungen?
Fürs Fleisch habe ich auch Vorstellungen. Genau, das tat ich so auch ein wenig in Rotweinsauce, gell?
Aha. Also ich bin ja hin und her gerissen, muss ich sagen.
Ja, ich glaub's da. Der Biber ist ja eine
Schulfreundin, ja.
Aber bin ich auch total, also wirklich, ich bin eine totale Naturfreundin, aha, aber ich sage einmal, wenn das Viech noch sterben muss, dann gehört es nicht, was weiß ich wohin.
Genau, sondern dann sollte wenigstens das Fleisch verwertet werden, wenn
die Leute haben es gegessen aus der Not. Und wie wir gesagt haben vorhin von den Krebsen, es sind Delikatessen. Und der Biber ist ja heute auch eine Delikatesse.
Ja, ich kann es dir ja nicht sagen, weil ich habe es von dir probiert.
Ich probiere es aus,
was du sagst.
Und ich sage das noch.
Bitte gib uns Bescheid. 10:45 Uhr, 10:45, 11:15. Die Sabine Zellhuber, unsere Expertin für alte bayerische Gerichte, ist wieder zu Gast heute auf BR Heimat. Und gerade haben wir schon ein bisschen geredet über verschiedene alte Fastenspeisen, was es oft gegeben hat. Oft war es Mehlspeisen aus Weizenmehl, aber ganz oft eben auch aus Roggenmehl, was man heute gar nicht mehr so macht. Sabine, überhaupt andere Getreide haben eigentlich früher mehr gegessen wie heute. Heute isst man ja ganz viel Weizen und auch noch Hafer, darf ich jetzt mal sagen, ist auf Platz 2. Das hat eigentlich, der Hafer hat seine Karriere erst eigentlich jetzt in den letzten Jahrzehnten so richtig gestartet in der Alltagsküche in Bayern, oder? Wie darfst du das sehen?
Ja, beim Hobern, also wie man bei uns sagt, gell? Der Hobern, der ist ja sonst eher so in der Krankenkost hergenommen worden.
Haferschleimsuppe, genau.
Haferschleimsuppen, ganz,
das nicht
ganz schlimm. Ja, da kommen wir bei der Gersten auch auf das Problem. Es war so schleimig war, gell? Die hat man da nicht essen müssen, wenn man mundkrank war oder wenn ich sie war, ganz böse Sache. Aber was wir damals schon gehabt haben, das war zum Beispiel, wir haben öfter mal Haferflocken gegessen. Und es hat ja früher die Haferbreie gegeben auch. Da haben praktisch, das ist aufgekocht worden mit Mühle oder mit Wasser. Und da hat man den warmen Haferbrei. Die Engländer essen ja auch.
Porridge. Aus
Porridge.
Flocken ist es.
Aus Haferflocken.
Genau. Der Haferbrei ist auch aus Flocken.
Der Haferbrei ist auch aus Flocken. Genau. Und
Also früher ist aber der Hafer schon hauptsächlich eigentlich als Tierfutter gewesen.
Ja,
also ist Kraftfutter eigentlich für
Kraftfutter.
Für
das war ja, kann man sagen, der Sprit von früher.
Genau.
Weil die Rost, die hat man einen Hobern gegeben. Okay? Und dann, wenn man ihnen ein wenig zu viel gegeben hat, dann haben sie durchgegangen.
Okay. Hat's der Hofen gestochen?
Dann hat's der Hofen gestochen, genau. Wie nicht oft auch, gell? Ja. Da hat man ja auch in die Matratzen, hat man ja Hofenstroh, Haferstroh rein da. Aha. Und die Tieren, die haben wir, das hat sich aber recht zusammengesetzt. Und dann, wenn das neue Stroh da war, vom Hofen, nachher haben wir die Matratzen wieder neu hergerichtet, hat man das alte zusammendrehen raus da und hat man wieder ein neues Haferstroh rein, ein anderes Stroh auch oder Schafwolle oder so.
Oh, Schafwolle wird angenehmer gewesen sein.
Kann schon sein, ja, aber hauptsächlich hat man da das Hobernstroh hergenommen. Mhm. Und ich weiß nicht, kommt es von denen her, wenn einer der Hobern sticht, dann, weißt du, dann ist das heute eher so ein übermäßiges Libido. Auf alle Fälle zu viel des Guten.
Genau, das kann auch damit zum Tor gehabt
haben. Hat auch mit denen, weil halt die Matratzen aus Hobernstroh gemacht worden sind.
Mhm.
Genau.
Also mal Haferflocken gegessen und direkt von den Körner, hat man da auch irgendwas gemacht? Also, heute gibt es ja Rezepte, wie man zum Beispiel Hafer verwenden kann, wo man sonst einen Reis nicht mehr tat. Aber das war nicht so üblich.
Nein,
früher,
das war beim Hafer, glaube ich, ist mir das nicht so bekannt. Das ist dann eher Gersten, die wo man da hernimmt für einen Reis. Beim Hafer ist es schon auch so, dass man mir, wie gesagt, die Haferflocken mit einem Kakao-Kaber hat es auch nicht gegeben und einen Zucker drüber und eine Milch oder Wasser drauf. Das war für uns eine Delikatesse. Und später, also jetzt, wo der Hafer wieder so sein Ding hat, hat das natürlich ganz viel mit den Müsli-Geschichten zu tun. Die Mischung haben wir nicht gehabt. Wir haben halt einfach Haferflocken gegessen.
Okay. Ich habe extra noch mal geschaut, heute früh auf mein Müsli, was alles drin ist. Haferflocken, dann ist Dinkelflocken drin, Weizenflocken aber und Gerstenflocken. Und dann, also tatsächlich hätte ich es jetzt gar nicht auswendig sagen können, dass da Gerstenflocken auch drin sind.
Ja.
Aber Gerste ist was, was man eigentlich ganz wenig isst heutzutage. Das hat man früher mehr gegessen, oder?
Gersten hat man ja früher in die alten Kochbücher, wo ich recherchiere, da ist er mit Gerste ganz viel drin. Ich sag, dass der Reis wahrscheinlich der Gerste einen Rang abgelaufen hat, was mir total leid tut. Und darum biete ich bei den Kochkursen oft zum Beispiel die Rührgerstensuppe an, damit die Leute wieder bewusster wird, für was man die Gersten alles hernehmen kann. Ich habe jetzt letzte Woche, wie gesagt, bei dem Schmalzbachkurs haben wir gesagt, bei den Reishupperl, da haben wir die Hälfte Tag mit Reis gemacht, mit Milch. Reis und die andere Hälfte habe ich gesagt, und jetzt probiert sie es einmal aus mit Gersten. Und die habe ich ja vorgekocht gehabt, einfach für Zucken, aber dann haben wir das eine da, und das ist so ein, das ist vielleicht ein moderner Ausdruck, der archaische, ein ganz alter Ausdruck eigentlich, Geschmack. Dann habe ich gesagt, jetzt geht es beide auseinander und riecht es einmal, und da hat man den guten Getreidegeruch. Gell? Und auch vom Geschmack her, hat das viel mehr Intensität, als wie der Milchreis drin war.
Aha, interessant.
Und mir war das natürlich ein brutales Anliegen, wenn die extrem gesunde Gerste, was ja auch der Hafer ist ja eins der gesündesten Getreidesorten, wenn das wieder besser auf den Tisch kam. Zum einen ist natürlich die Regionalität.
Gell? Genau, das haben wir
das
selber.
Muss nicht, das haben wir selber. Genau, wir wissen, wo es herkommt und es ist vielseitig verwendbar. Es gibt sogar in den alten Rezepten so süße und saure Kuchen. Und aus der Gersten kann man ja unwahrscheinlich viel machen. Also aus der Gersten, da haben wir zum Beispiel...
Du musst nicht alles jetzt schon voran, Sabine, weil
muss
wir
reden
ja, genau, wir hören das Rezept für die Rollgerstensuppe, hören wir dann in der zweiten Stunde nach den 11 Uhr Nachrichten. Aber ich habe noch im Hinterkopf, dass da sogar Redensarten gibt, wo die Gerste vorkommt, auf alle Fälle bei euch im Rottal.
Es ist zum Beispiel so, meine Tochter hat einen ersten Freund gehabt, dann habe ich das so an Opa von meiner besten Freundin verzeiht. Und die erste Frage, die er gehabt hat, hat er gesagt, hat er ein Gerstl? Also das heißt,
ein Pulver
hat er gekriegt, weil der Bauer, der wo ein Gerschen gehabt hat sonst, das war der Reichste, weil der hat ja die Brauereien beliefert, gell? Der hat die die Bauern, die wo Viecher gefüttert haben, das war ein Viechfutter, die Wintergerstner, der hat die beliefert. Und solange der nicht beim Dauer reingekommen ist, mit seiner Gerstner, hat der Brei nichts da können, hat der Bauer hat's gebraucht. Und darum war das immer ein reicher Mann.
Aha, der Machtposition
gehabt praktisch. Hat. Und wenn der eine feine Gerstner gehabt hat das Jahr, dann hat der wirklich ein Gerstl gehabt. Und dann hat sich das in der Redensart auch verbreitet. Hat er ein Gerstl oder hat er keins? Hat er Eps, also ein Gerstl, dann
geht da was.
Dann geht da was, dann hat er ein Pulver.
Und hat es ihn dann auch geheiratet? Das war ja noch nicht zu wissen.
Nein.
Habe die Ehre, in der Fastenzeit mit unserer Expertin für alte bayerische Gerichte, mit der Sabine Zellhuber. Und gerade haben wir gehört, dass die verschiedenen Getreidearten früher in der Alltagsküche und besonders in der Fastenzeit eine viel größere Rolle gespielt haben wir heute. Über den Roggen und über den Hafer haben wir schon geredet. Und nach den 11 Uhr Nachrichten geht es einmal nur mal ganz speziell um die Gerste, weil da erklärt uns die Sabine Zellhuber auch, wie man eine Rollgerstensuppe kocht und was Rollgerste eigentlich genau ist. Ich bin schon gespannt und ich hoffe, Sie haben auch noch ein bisschen Zeit danach.
BR Heimat, habe die Ehre.
Und herzlich willkommen an alle, die gerade erst eingeschaltet haben. Und jetzt habe ich die Musik schon eingeschaltet. Das wollte ich gar nicht. Und jetzt schauen wir, ob wir die leise bringen. Jawohl. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir haben hier eine neue Technik und ein bisschen bin ich noch am Kämpfen. Aber im größten Teil haut schon. Also ich wollte sagen, herzlich willkommen an alle, die gerade erst eingeschaltet haben. Ich bin die Edith Schuhwalter. Bis 12 ist unsere Expertin für alte Gerichte. Zu Gast auf BR Heimat, die Sabine Zellhuber aus dem Rottal. Und gleich wird sie uns erklären, wie man eine richtige Rollgerstensuppe macht. Habe die Ehre mit der Sabine Zellhuber. Und Sabine, du hast uns heute ein Rezept mitgebracht für eine Rollgerstensuppe. Kann man natürlich auch auf der BR Heimat Internetseite erschienen Budelseng und auch das Rezept nachlesen. Mhm. Aber meine allererste Frage ist, wo kann man eine Rollgerste kaufen? Ich muss zugeben, das habe ich noch nie in einem Laden gesehen. Gerstengraupen kenne ich. Rollgerste habe ich jetzt noch nicht gehört.
Also es gibt da zwei Arten von Graupen, sage ich jetzt einmal. Das eine, das ist Rollgersten oder Kochgerste. Die ist das ganze Korn. Die haben da wenig größer, gibt es von verschiedenen Mühlen. Und dann gibt es die Perlgraupen oder Perlgerste. Und das sind geschnittene Graupen. Aha. Die haben kleiner. Bei beiden ist es so, dass die Schale abpoliert worden ist, wo es natürlich leider ein bisschen von Rohfaser verloren geht.
Also das heißt, das ist noch kein Vollkorn.
Das ist dann nicht mehr kein Vollkorn mehr. Möchtest du das volle Korn benutzen, müsstest du genauso wie bei allen anderen Getreidearten, also Pseudogetreide ausgenommen, sondern Getreidearten, die Körner, über Nacht einwacken. Das haben die dann da, so wie man es mit den trockenen Linsen tut.
Ja, genau. Okay?
Und am anderen Tag kann man die dann genauso verwenden, als würde die Graupen.
Also ich habe noch nie geschaut, aber ich kann mir vorstellen, im Naturkostladen gibt es bestimmt auch Vollkorn-Gersten-Körner.
Ja, ganz eine normale Gerste. Du kannst eine polierte Gerste haben oder du kannst dann Graupen haben. Wobei, die Kochgerste, Rollgerste, das ist einfach nur ein poliertes Gerstenkorn.
Wobei, sagen wir es, bei Gerstengraupen, da muss man sich ja direkt überwinden. Also ich mag es gern essen, weil mein Mann ist ein Südtiroler, der macht im Winter gerne Gerst. Das ist ein Eintopfgericht mit Graupen. Ja. Genau, gar nicht so unähnlich wie der Suppen. Aber wenn man das einkauft, das hat, also ich habe noch keine gesehen mit einer schönen Verpackung. Das schaut immer aus, als ob man eine Zeitreise in die 50er Jahre machen.
Es ist so, die sind in der Papiertüten drin meistens oder in einem Schachtel.
Das Pudel, was drauf ist, in komische Farben, aber da darf man sich nicht abschrecken lassen.
Überhaupt nicht.
Ist trotzdem was Gutes.
Wenn man das Dittal schon aufmacht und riecht man das Getreide, für mich hat eine Gerste schon so einen guten Geruch, finde ich. So einen urigen Geruch.
Wertvoller für die Ernährung war natürlich das Vollkorn. Getreide, auch
ist
in
klar.
dem Fall. Gell?
Ist klar.
Aber gefälliger ist das Polierte wahrscheinlich.
Genau,
gell?
Genau. Es ist leichter zu verarbeiten. Weil das Polierte ist einfacher so, dass man das ähnlich wie ein Reis kocht. Also ein Reis kann, jetzt sage ich mal, fast jeder kochen. Gell? Das tut man ins kochende Wasser rein. Also ich sage jetzt einmal, die Rollgerste als Beilage. Mhm. Früher ist ja das auch so gewesen, dass die Gersten oft einmal in die Suppen eingeschmissen haben und mitgekocht. Aha. Oder auch beim Eintopf. Jetzt ist es aber so, dass das ganz viel so Schleimstoffe, also Eiweiße eigentlich Aha. hat und dann ähnlich wie ein Haferschleim die Eigenschaft hat. Mhm. Und dann gilt der Satz, der Hunger treibt sein und der Grausen treibt so wie.
Ich finde nicht, ich mag das.
Aber wenn das muss man mengen.
Ja, schludrig das mag ich nicht. Ja.
Schludrig. Aber viel mengt das nicht.
Aha, ich mag gell? Das ganz gerne.
Aber ich sage gerade, wenn man das nicht mag, mhm. dann muss man einfach die davor kochen mhm. und dann in die Suppe mhm. rein.
Und das Schleimige wegschmeißen,
das praktisch abschütten. Und da darf man sich auch nicht erschrecken, wenn man die davor kocht, dann ist das Wasser und der Schaum so rosarot.
Aha.
Gell? Und das ist normal.
Ach,
also das ist nicht
giftig.
Wo kommt da
die rosarote Farbe her?
Ja, da gibt es so in die Schalen, genau, gibt es einfach so...
Farbstoffe wahrscheinlich.
Farbstoffe
drin.
Die
sind bestimmt gesund. Farbstoffe sind eigentlich immer gesund.
Die sind ja natürliche Farbstoffe. Mhm. Die haben bestimmt nicht ungesund, mhm. außer bei der Braunhirse, glaube ich, da ist so ein Farbstoff drin. Weiß ich jetzt nicht mehr sicher. Der, wo nicht so gesund
aber
ist.
Aber bei der Gerste ist
aber bei der Gerste tut überhaupt nichts. Genau. Und da darf man sich nicht anschrecken lassen. Und wer das mag, das Schleimige, wie du, im Gerstl drin, im Eintopf, merkt man es ja nicht. Oder du kannst ja eine Gerste hernehmen wie ein Milchreis. Oder zum Beispiel wie ein Risotto, dann ist ein Gerstotto. Oder,
ja, aber gerade da soll es ja cremig werden.
Und da soll es ja so
ja,
sein.
Eben, genau.
Da darf ich es jetzt auch nicht machen. Aber bei der Rohgerstensuppe, ich persönlich aus Erfahrung und auch in meinem Geschmack tue ich die vorkochte Gersten danach erst ein.
Also bei uns ist ja ein Topfgericht, wie gesagt.
Genau,
also
da ist ja, da merkt man es ja auch wahrscheinlich gar nicht. Aber wie bei den Suppen, wo es so frei schwimmt. Aber das auch wieder, das ist ein total individueller Geschmack.
Aber man kann es ja so machen, wie man es
will. Man mag.
Und jetzt wissen wir, was wir machen können, wenn wir es nicht schleimig
genau.
wollen.
Und da haben wir es extra kochen.
Genau.
Genau.
Habe die Ehre mit der Sabine Zellhuber und wir lernen jetzt gleich alle miteinander, wie man eine Rollgerstensuppe macht, eine typische Wintersuppe. Was ist die typische Wintersuppe an der Rollgerstensuppe, Sabine? Was macht die typisch für den Winter?
Die typische Winter-Rollgerstensuppe ist einfach das, dass man lauter Zutaten hat, die wo man im Winter noch hat.
Also das Getreide hat man ganz ehrlich.
Also das Getreide hat man ganz ehrlich. Dann braucht man Wurzelgemüse aus dem Winter. Also wir brauchen Kartoffeln, wir nehmen Gelbwürm, wir brauchen ein wenig Sellerie. Und wenn es irgendwie geht, jetzt gibt es ihn eh schon wieder, gibt es einen Lauch. Die typischen Suppen, Gemüsearten und was man halt noch gehabt hat, das war das Kreiherde.
Jawohl.
Das ist ja noch ein Kamin drin gehängt, wenn man Glück gehabt hat. Und der Rauchgeschmack, also bei uns daheim, die Rottaler Gerstensuppen oder niederbayerische Gerstensuppen, die hat man mit denen Zutaten gemacht.
Und wenn wir jetzt anfangen, Viertel nach 11 ist gekommen oder 11.18 Uhr haben wir ganz genau, wird es noch fertig bis Mittag um 12 Uhr?
Auf alle Fälle.
Ein super Rezept.
Ein super Rezept.
Also Sabine, fangen wir an. Was müssen wir als erstes machen?
Als erstes werden wir Zwiebeln schneiden und einen Knoblauch. Dann werden wir ein wenig, ich persönlich nehme gerne Schwenzschmalz her oder Butterschmalz. Dann werden wir das Kreiherde in Würfel schneiden und den Zwiebel mit dem Knoblauch und mit dem Kreiherde werden wir langsam im Fett ein wenig anbraten. So werden wir beim Kreiherde das Fett noch ein wenig auslassen, das wo ein wenig geschmackig ist. Okay? Wobei wir da jetzt von Hellkreiherden reden. Habt ihr ein Schwarzkreiherde, könnt ihr das auch hernehmen, aber noch da die außen, die schwarze, wenn ich so Zentimeter, halb Zentimeter große Würfel schneide, da die das Schwarze durch oben schneiden.
Das ist ja nicht so super gesund, gell?
Das ist erstens nicht gesund und zum Zweiten macht es die Suppen nicht schöner.
Ach ja, klar, die Farbe geht
ja
dann auch weg.
Der Rauch, das ist ein bisschen viel geraucht noch. Genau, das tut man ein wenig anbraten. In der Zwischenzeit, bis das ein wenig anbrat, tut man sich Kartoffeln anschauen, in Würfel schneiden, Gelbwürm anschauen, in Scheiben schneiden oder in Halberti oder Würfel, wie es sich gern mögt. Und ein Sellerie genauso. Ich habe es jetzt letzte Woche gemacht, da habe ich dann noch eine Petersilwurzel gehabt, die habe ich noch eine da, ein bisschen so alles, was ich noch ein wenig finde. Okay? Von den Wintergemüsesachen, dann muss man, und schneiden wir gleich einen Lauch her, und dann muss man ein bisschen überlegen, aber das muss man immer, wenn man Gemüse hernimmt, und zwar wegen auf die Gartseiten schauen. Das heißt, ich tue dann gleich Gelbwürm und einen Sellerie rein, einen Tegel. Ein Sellerie schneide ich auch ein wenig kleiner, weil manche Familienmitglieder da nicht so gern aufbeißen. Gell, wie auf
Aber der Geschmack ist ja doch
der
gut.
Der Geschmack ist drin. Da, aha. Genau. Und der Kartoffee, da nehme ich über so einen mittelfesten Kartoffee, also keinen mehligen, aber auch keinen ganz festen. Könnt ihr aber auch einen festen hernehmen. Einen mehligen da die vielleicht nicht so. Und je nachdem, wie es pressiert, so schneidet die Kartoffeln. Wenn ihr Zeit habt, schneidet es größer her. Wenn ihr nicht Zeit habt, schneidet es kleiner her. Genau, ein schneller Viertel. Ein bisschen später tut man dann die Kartoffelwürfel rein. Dann gießt man das auf.
Mit was tust du aufgießen?
Ich tue es mit Brühe oder mit Rinderbrühe. Mhm. Also zwar, ja genau, wenn ich eine Rinderbrühe habe, dass ich ein gekochtes Rindfleisch gemacht habe, das, was ich mir aber auch oft anfrieren hat, die Suppen.
Ja, und eingefrieren, dann kann man es rausnehmen,
genau, nehme ich es her. Mhm. Ansonsten nehme ich tatsächlich auch eine Gemüsebrühe her. Mhm. Aber da brauchst du nicht viel, weil es ja eh so viel Gemüse
ist. Ja, und da sind ja viele Geschmacksstoffe vom Kreiheiten und vom Sellerie.
Genau, genau. Mhm. Und dann tut man das wachkochen. Und entweder davor oder in der Zeit tut man sich die Graupen herrichten. Ich persönlich, ich tue es in Salzwasser, in kochendes Salzwasser rein und tue es ein bisschen dahin köcheln lassen, dann mache ich einen Deckel zu und dann lasse ich es bloß noch ausquellen. Kann man sich ein wenig wie einen Couscous-Bulgur vorstellen oder eben auch einen Reis.
Also und ausquellen heißt ausschalten und in der Restwärme, was vielleicht noch
in der Restwärme ausquellen lassen im heißen Wasser.
Die lassen einfach.
Genau. Aha. Vorher muss man die Graupen allerdings waschen im Metallsieb. Richtig schön auswaschen und den hat man dann eh schon da und danach gießt man so. Und ich habe es vorhin eh schon gesagt, beim Kochen von den Graupen entsteht so ein rosarotes Wasser oder Schaum. Das ist ganz normal. Mhm. Also da feit die Graupen nichts, wenn ich ein paar Angst hätte. Und dann tut man die wieder anschwärmen, weil das sonst in der Suppe so etwas Schleimiges macht drin hat. Außer man mag es, wie die das.
Im Eintopf wohlgemerkt.
Im Eintopf wohlgemerkt, genau. Und dann tut man das, wenn das Gemüse fertig ist, ich tue dann eben mit der Gabi reingedrückt am Rand vom Deckel und schaue, ob ich einen Kartoffelschatz drücken kann. Genau.
Wenn er wegkupft, dann ist es noch nicht.
Genau, wenn er wegkupft, ist es noch nicht. Und dann tut man die Gersten dazu, noch mehr aufwärmen. Was auch reingehört, das ist ein Thymian und ein Lorbeerblättel, natürlich.
Ein Muskat stelle ich mir auch vor.
Muskat kann man auch rein tun. Ja, habe ich jetzt nicht, aber probiert es aus, was ihr gerne mögt, weil ja Kartoffeln drin sind. Schon passt der Muskat wieder, gell? Und dann mit Salz und Pfeffer anschmecken.
Und ist das bei euch eine Vorspeise, weil es eine Suppe ist, oder? Das hat ja schon fast ein bisschen einen Hauptspeisencharakter.
Das ist, genau, da bin ich bei dir. Also Rohgerstensuppen als Vorspeise mehr nicht sagen. Das ist eher so eine Suppe, die wo man isst, wenn man Kirchen hat.
Mhm, dass man vorher Kirchen was Herz gehabt hat.
Genau.
Und danach gibt es einmal Speise.
Oder man isst ein Butterbrot dazu oder ein Brot einfach gerade so. Mhm. Aber das darf ich sagen, natürlich nicht für einen Schwerarbeiter. Aber wo ich die ganz gern mag, wenn es Winter ist, wenn es kalt ist und man kommt Nachmittag einer, weil man mit Dinkelkindern draußen war, wie es bei mir ist, oder Holz arbeiten müssen hat, und dann eine Rohgerstensuppe. Also das ist einfach faszinierend, das wie man die schön durchwärmt.
Genau, das ist wirklich eine Wärme von innen. Also auch bei, absolut, bei der Südtiroler Gerst, was meine Mutter macht.
Das die wärmt das so aus, aber es gibt da zum Beispiel, also bei uns unten ist es ja ganz oft so gewesen, dass ein Schuss Essig noch reingekommen ist, den tue ich jetzt nicht rein, weil ich Angst habe um den Geschmack von den Kreiden.
Das ist ewig schon, ja, die ganzen feinen,
genau,
Gemüsearomen.
Aber manche mögen so ein bisschen Essigspritze. Ich habe es nicht aufgeschrieben, weil ich es nicht gut finde. Ich sage es ganz ehrlich.
Kann jeder machen, wie er
möchte. Und das ist alles. Das ist ein schnelles Essen, eine schnelle Suppe. Und früher war es einfach so, das haben die immer da gehabt. Gell? Gut, warm die Suppen, nichts dabei.
Und ich so finde, also ich rede aber jetzt bloß vom Eintopf, aber es ist von den Zutaten tatsächlich identisch.
Genau, gleich. Und so
der schmeckt am nächsten Tag gleich noch besser.
Einmalig. da wurde sie gestritten drum. Und der Eintopf, ich sage immer zu meinen Kochgästen im Kochkurs, sage ich, und wenn es jetzt mehrere Gersten reintärt und nicht so stark aufgierst, habt schon einen Eintopf. Okay. Da ist tatsächlich zum Überlegen, ob man die Gersten nach dem Waschen gleich reintut, weil das macht ja eher sämig und da stört das vielleicht gar nicht so.
Also tolles Rezept. Wie gesagt, für mich ist es immer sehr wichtig, dass man das auch in einer absehbaren Zeit kochen kannst. Ich sage, das schaffen wir bis 12 Uhr. Und ich glaube, das können wir uns. Wenn Sie es nochmal nachlesen wollen, übrigens, das haben wir auch auf unserer Internetseite unter brheimat.de. Und da gibt es auch ein schönes Foto dazu, was Sabine uns extra gemacht hat. Und ich finde, das schaut einfach schon so appetitlich aus. Habe die Ehre, da reden wir heute wieder über alte bayerische Gerichte auf BR Heimat mit der Sabine Zellhuber. Und gerade reden wir über die Gerste. Und jetzt ist ja so, dass in manchen Familien zwar fast zu jeder Mahlzeit oder ganz oft eine Gerste gibt, aber es ist ja gar nicht so bewusst, weil die liegt halt nicht auf dem Teller, sondern die ist im Glas in Form vom Gerstenmalz, weil es im Bier drin ist. Und wenn es nicht im Bier ist, dann kommt es ja auch oft in Bayern in veredelter Form auf den Teller, also sprich im Schweinsbraten, wenn die Sau vorher Futtergerste gefressen hat. Aber die Gerste ist ja wirklich nicht bloß zum Brauen wichtig bei uns in Bayern und als Futtergetreide, sondern die Sabine Zellhuber sagt, das ist wirklich auch ein ganz wertvoller Grundstoff für die menschliche Ernährung.
Auf alle Fälle. Also die Gerste steht ja in der Ernährung für den Menschen vom Nährwert her ziemlich weit oben. Hat auch ein ganz großes Sättigungsgefühl, also Sättigungseigenschaft. Und was auch ist, dass die sich sehr positiv auf den Cholesterinspiegel auswirkt.
Und in welcher Art und Weise?
Dass sie einfach senkt. Also wer sich ein bisschen so auf die Gersten-Spezialitäten einlässt, auf die Gerstenküche, der hat vielleicht das Glück wegen die Beta-Glucane, dass sich der Cholesterinspiegel ein wenig senkt.
Aha.
Auf natürliche Art und Weise, ohne Tabletten.
Ja, das war natürlich sehr wünschenswert.
Okay. Ja.
Man darf natürlich dann nichts viel von den Geraden dazu da bei der Gerste.
Das ist natürlich das. Dann nicht, da muss man es gerade weglassen.
Aber es schmeckt tatsächlich auch diese Suppen oder als Eintopf ohne Geraden sehr gut, finde ich. Mhm. Was kann man sonst noch alles machen mit der Gerste? Wir haben schon gesagt, saure Kuchen hast du gesagt.
Sauerer Kuchen, genau, da weiß ich auch ganz ein gutes Rezept. Und zwar tut man da die Gerstenkörner in der Pfanne ein wenig anrösten und dann tut man es mit Brühe aufgießen. Kann man auch einen Zwiebel dann noch dazu tun, einen abgerösten. Dann lässt man die Gerste ausquellen und dann macht man die ähnlich wie einen sauren Auflauf. Also das heißt, da kommt dann ein bisschen Butter noch rein, wenn das ein bisschen abgekühlt ist oder wenn es noch warm ist. Und dann tut man ein Eidotter dazu, das Eiweiß tut man schaumig geschlagen. Das hebt man dann unter, dann riecht es eine Kuchenform her. Die wird es einfetten und mit Sonnenblumenkerne ausstreuen. Dann wird es den Teig rein, nachdem ihr das Eiweiß unterkommen habt, und wird es das auf 180 Grad einmal eine Dreiviertelstunde bohren. Dann umstürzen, dann kann man wie beim Kuchen schön Stickerl schneiden. Okay? Und da kann man jetzt im Sommer mit einem Quarktyp anfangen oder man tut einfach ein Gemüse dazu, ein Kohlrabi-Gemüse. Und den Gerstenkuchen.
Ganz
also das ist sowas Leckeres. Ich habe es ausprobiert. Ich habe es von einem Wirt, der schon lange nicht mehr, es war ein Passauer Wirt, der ist mir so ein bisschen zugeschanzt worden, sage ich mal. Bernhard, danke. Und der hat mir den verraten und ist tatsächlich sehr, sehr lecker.
Macht der den für die Wirtschaft auch?
Der hat den früher für die Wirtschaft gemacht und wenn Tage gewesen sind, wo es den Gerstenkuchen gegeben hat, hat er gesagt, der ist ratziputz weg, wenn da die Leute alle kommen.
Interessant. Also oft ist ja wirklich schade bei so alten bayerischen Gerichten, dass es nicht viel mehr in die Wirtschaften noch gibt, weil nicht jeder kann jetzt gut kochen, so wie du, oder mag sie die Arbeit machen und in die Wirtschaften frei, ist auch schön, wenn man Schnitzel essen kann und einen Schweinsbraten.
Genau.
Aber so eine Spezialität, das ist doch wirklich toll, wenn es sowas einmal noch gibt.
So ein bisschen so ein Heimatmuseumsrezept.
Ja,
Heimatmuseumsrezept. Und es müssen da gar nicht viel sein, sage ich immer. Es müssen da nicht viel sein. Drei verschiedene Gerichte, die ist da gelangen, aber im Wechsel.
Und dann wieder sowas einbringen.
Genau.
Ja. Genau.
Oder was ich auch, den habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, das ist das Nächste, bin ich jetzt draufgekommen, dass auch süße Kuchen gemacht worden sind, auch mit Rollgerste. Da ist in dem Rezept ist auch natürlich Fett drin, Rollgerste und ein Glasl Marmelade, oder fragen mich nicht, ziemlich viel Marmelade ist reingekommen und Honig ist reingekommen statt Zucker und Herz ist, und Eier natürlich, und Herz ist super, super gut an. Man kann ich mir ganz gut vorstellen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es wird nicht mehr lange dauern.
Und das hat man aber nicht mit Mehl gemacht, mit dem Gersten Mehl, sondern wirklich mit gekochten Gerstenkörnern.
Richtig, richtig. Zusammengehalten hat das halt dann das Ohr.
Mit dem Ohr, ja, genau.
Ja, genau. Mhm. Und da ist auch nichts groß draufgekommen mit Puderzucker oder sowas. Das war dann ein süßer Gerstenkörner.
Ja, genau. Also das habe ich noch gar nicht gehört, dass man mit Gerste überhaupt Kuchen artige Sachen bauen kann.
Nein, aber du musst sagen, du machst ja einen Reisauflauf, einen Hirseauflauf, ja, den machst du halt mit Zucker und das andere ist halt mit Honig, Marmelade, süß gemacht worden und das ist halt dann die Gerste. Okay? Warum nicht?
Ja.
Und warum nicht?
In Milchkuchen müsste der dann auch gehen, wie ein Milchreis, oder?
Habe ich auch
oder?
Schon gemacht. Du kannst, wie ein Milchreis, kannst du mit der Rollgerste, nimmst halt da her, kannst du auch einen Milchreis machen. Mhm. Oder was total gut ist, im Sommer, das sind die Salate. Es gibt einen Reissalat mit Geflügel, mit allem. Ich sag's dir, ich habe einen Rollgerstensalat gemacht mit Orangenspeidel drin zum Beispiel. Mhm. Also sowohl die Südfrüchte, können sie mit der Gersten, als auch ein Apfel und ein Haring drin jetzt zum Beispiel.
Sehr vielseitig, ja.
Ja, total. Aha. Oder dann das übliche, ich habe es auch schon gemacht mit Curry. Also der Wirt, wo ich zum Beispiel den sauren Kuchen herhabe, der hat gesagt, der hat immer Curry rein da dann auch noch. Habe ich jetzt nicht da, ich habe Kräuter rein da und einen Petersil. Ich wollte jetzt einfach auch, da bin ich ja so, ich wollte jetzt kein anderes Gewürz nicht haben.
Ja, dann,
weil ich
werde
halt
schon exotisch. Genau.
Das ist halt mein, weil so möchte ich das ja auch anbieten. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Geflügelsalat auch mit Curry schon gemacht, mit Rollgerste. Mhm. Also alles, was du mit Reis machst, kannst du mit Curry auch machen. Außer natürlich
Salat?
Der Duftreis. Ist eh klar, der gehört ja auch zur asiatischen Küche. Der passt nicht. Wir reden da einfach von dem ganz normalen, was weiß ich, Parboiled-Reis oder der normale weiße Reis.
Also ich muss sagen, Reis, ich liebe Reis in allen Formen,
ich
aber
gern.
Als Salat mag ich es nicht so gern, weil das so ein bisschen pappig ist. Und da stelle ich mir vor, dass das mit den Gerstenkörnern eigentlich besser ist, weil die viel glatter sind, oder?
Also wenn du eine Schüssel da hast mit Rollgerste und fährst da mit dem Löffel durch, die hängen nicht so beieinander, die Reiskörnel, die fallen richtig schön auseinander. Ja?
Also ganz eine gute Idee, dass man das mal als Salat ummacht.
Genau, dann ich fand es halt so schön, weil das regional ist, das ist unser Getreide, das hat so einen extrem hohen Nährwert. Die Gerste ist ja sowas Tolles. Ich meine, es war ja nicht umsonst, das war das allererste kultivierte Getreide der Menschheit.
Hätte auch nicht
muss man lang vor Christi Geburt, da haben da die auch schon Bier gemacht oder Alkohol gemacht, sagen wir es auch so.
Ja, ich glaube, die haben es geheißen, aber ob das so geschmeckt hat wie uns.
Das ist die Frage.
Genau. Vorhin hast du mal gesagt, bei irgendwas darfst du nur ein Scharboxkraut als Gewürz dazu. Bei was war denn das gewesen? Oder als Kräuterbeilage?
Das haben wir doch, sobald es einmal gibt, als Ersatz für die Bittersalate zum Beispiel. Kartoffelsalat mit Endive drin oder überhaupt, ich meine, Scharboxkraut ist ja der Vitaminspender im Frühling, im Auswärts, wie man bei uns
Im
sagt.
Auswärts, genau.
Im Auswärts, genau.
Weil jetzt sind wir ja soweit, also man kann sich es heute noch fast nicht vorstellen, aber angeblich soll es jetzt gegen Ende der Woche in wenigen Tagen so uns ja der Frühling überrollen und dann ist der Auswärts wirklich spürbar.
Dann ist der Auswärts spürbar.
Können wir schauen, dass das Schaboxkraut gehört ja wirklich zu den ersten Wildkräutern, was wachsen draußen. Und das muss ja nicht blieren, gell, wenn man es
dann soll nicht blieren.
Ah, das
soll
sogar
das
nicht
kann
blieren.
Man so lange ernten, wo es noch nicht in Blüte ist. Mhm. Und jetzt muss ich gleich was dazu sagen, dass der Frühling jetzt kommt. Ich meine, das sagt der heutige Tag, weil der Matteis bricht das Eis.
Und heuer hat er keins, da macht er keins.
Genau, da macht er keins.
Und jetzt, weil heute schlechtes Wetter ist, ein schlechtes Wetter gibt es ja gar nicht, aber ein regnerisches Wetter ist.
Genau.
Das ist eigentlich auch ein gutes Omen, gell?
Ja, wenn es am Matthias stürmt und schneit oder regnet und schneit, ist der Frühling nicht mehr weit.
Ach, tut dies
also gibt es auch bald Schaboxkraut.
Ja, da freuen wir uns. 11.42 Uhr habe ich die Ehre mit der Sabine Zellhuber, geht leider schon in die letzte Runde rein. Sabine, weil wir gerade vom Auswärts geredet haben, also mir ist der Begriff nicht so geläufig und ich hätte gesagt, es ist Frühling, aber streng genommen ist eigentlich der Auswärts so ein bisschen was anderes wie der Frühling, oder?
Also meines Wissens geht der auswärts ab Lichtmess an und ist so die Zeit zwischen Winter, der geht auswärts, und dem Frühlingsbeginn, also in den Frühling eine, sozusagen der Vorfrühling. Also
der Vorfrühling, das gibt es ja im phänologischen Kalender.
Genau, das ist der Vorfrühling, der beschreibt die Zeit, wo die Natur wieder wach wird, die Tage länger werden, das Jahr auswärts geht praktisch, wenn man wieder aussieht auf die Felder kann. Und langsam geht es auswärts, der Aufbruch in der Zeit, voll Licht und Wärme.
Ja, das Mensch, freuen wir uns da nicht ganz furchtbar besonders heuer drauf.
Das kommt, der Motto ist richtig.
Und es ist wirklich zum Greifen nah. Wir sollen es im Laufe der Woche erleben. Auf was freust du am meisten jetzt dann?
Ich freue mich jetzt dann auf die ersten Schneeglickerl, also auf die Zeigerpflanzen, wir versitzen, dann geht der Frühling los. Ich freue mich, wenn die Hähner wieder gackern, wobei so wie heißt, die waren laut an Schreinling umwingen.
Ist es so, oder?
Angeblich ist es so. Ich freue mich auf die ersten Impen. Also wenn ich die ersten Bienen her, dann bin ich überglücklich und habe nur noch Angst um meine Blier, wenn die Bamblieren anfangen. Wenn die Amseln jetzt ganz laut schreien,
ja, das
dann haben die Hunger und dann müsst ihr die alten Äpfel rausschmeißen.
Ja, das hab ist
ich gelesen.
Idee.
Also wenn ihr noch irgendwo eine Schachtel mit Grunzel die Äpfel in der Garage habt, dann gibt es die Amseln, die schreien nämlich tatsächlich jetzt ab 5 Uhr in der Früh, weil sie Hunger haben.
Bist du sicher, dass sie wegen dem Hunger schreien?
Ich hab's gelesen,
bei uns werden sie immer streien, glaube ich. Ich glaube, das sind die Mandel, die wo sie...
Und Weiber.
Ja, wirklich.
Die Stich der Hobern.
Und um die Brutreviere streien. Aber das sie freuen sich auf alle Fälle, wenn die Äpfel kommen. Das stimmt mit Sicherheit.
Und dann, wenn die Saatmaschinen wieder klappern, da kann ich mich als Kind noch erinnern, da wo ich mit meiner Freundin haben an unseren Nussbaum dort gesessen und da hat es klack, 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 klack und Kreis, so gehört man wieder irgendwo. Das heißt auch, das Leben draußen, das beginnt einfach wieder, es geht wieder los. Im März der Bauer die Rössleine anspannt.
Ja.
Wir haben das alle können, das haben wir dann gesungen, gell, wenn es losgegangen ist. Dann haben wir wieder auf dem Bullock mitfahren dürfen und heute ist für mich der Auswärts das, was mich am tiefsten berührt, wenn ich spazieren gehe und ich gehe auf der Südseite vom Wald entlang und ich sehe, da wo die Bäume schon die Wärme ein wenig gespeichert haben, die ersten Blärmal und die ersten warmen Fleckerl, da möchtest du doch hinsitzen und magst eigentlich nimmer weggehen. Das ist für mich der Auswärts.
Und was ich einmal so toll finde, an die ersten warmen Tage, da fällt dann auf, dass man draußen den ganzen Winter über gar nichts gerochen hat.
Ja.
Auf einmal riecht man die Erden.
Die nasse Erden.
Ja.
Eine nasse Erden ist sowas Wunderbares.
So ein Duft. Also wenn es so ein Parfüm geben darf,
ja,
da darf ich viel Geld ausgeben.
Ja, das nehmen wir, gell?
Aber jetzt müssen wir gerade noch die Fastenzeit durchstehen. Und Sabine hat noch gesagt, also bei Erna hat es noch eine Redensart gegeben, wenn man halt doch einmal gesündigt hat, außerhalb vom Sonntag, der ja eh ausgenommen ist, dann hat es geheißen, da gibt es einen leichten Ausweg. Sagst du uns das noch?
Also eine Freundin hat zu mir gesagt, ihr Papa hat eben gesagt, und wenn es doch gewesen ist, dass sie über die Stränge geschlagen hat, dann müsst ihr halt einfach ein wenig mehr Opfer geben, das Büchsel rein da in der Kirche.
Dann passt
es riecht schon wieder, du hast mit Geld auch was recht morgen.
Also dann ist die Vergebung schon sicher, weißt du.
Dann war an die Vergebung sicher, wenn es gar nicht anders gegangen ist, dass es so gelangert hat oder dass nicht brav hat so einen Tag. Gell? Und der zahlt eben so einen Opferstuhl.
Dann passt es wieder. Also Sabine, ich komme bloß sagen, herzlichen Dank, dass du wieder auf den langen Weg gemacht hast, von Rottal in die Landeshauptstadt. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Freude gemacht mit dir. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da hören wir uns dann nämlich im Frühling. Weil jetzt haben wir einen ausgehenden Winter.
Genau.
Und im Laufe des Frühlings, wenn einmal die Apfelbaum blieren.
Noch ein Auswärts.
Dann werden wir uns wieder hören. Freue ich mich drauf. Ja, danke für deinen Besuch, Sabine.
Ich sage Dankeschön fürs Dasein.